Ihr Lieben, ich kenne das so, dass viele Familien am Wochenende Brötchen essen. Semmeln, also bei uns in Norddeutschland heißt es Brötchen, hier unten heißt es Semmeln. Und da ist es selbstverständlich, dass man zum Bäcker morgens geht, der Vater oder vielleicht auch der Vater mit den Kindern und holt frische Semmeln. Und es ist bei einigen auch so ein richtiges Familienritual, dass man jeden Samstag oder jeden Sonntag oder vielleicht sogar beide Tage Brötchen bzw. Semmeln isst, die man vorher frisch beim Bäcker eingekauft hat. Jetzt sind zwar Ferien, aber in der Schulzeit fahren auch viele Schüler mit dem Bus zur Schule. Oder nicht nur die Schüler fahren mit dem Bus oder auch vielleicht mit der Bahn, die ein bisschen außerhalb wohnen, sondern auch viele Erwachsene fahren mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit. Für uns ist es einfach selbstverständlich, dass wir morgens zum Bäcker gehen, um frische Brötchen kaufen zu können. Dass wir morgens nach dem Aufstehen uns fertig machen und in den Bus einsteigen. Sind wir eigentlich dafür dankbar, dass das möglich ist, hier bei uns? Ein Bäcker steht früh morgens auf, damit wir Brötchen essen können. Ein Busfahrer muss ebenfalls sehr früh aufstehen, damit er am Lenkrad schon sitzt, wenn wir einsteigen. Wann habe ich diesen Leuten das letzte Mal meinen Dank ausgesprochen? Wenn du dich gar nicht daran erinnern kannst, wann oder ob du überhaupt du diesen Leuten gedankt hast, dann ist das für dich eine riesengroße Selbstverständlichkeit, das machen zu können. Für etwas, was uns selbstverständlich erscheint oder wobei uns nicht bewusst wird, dass jemand etwas für uns tut, da kommt uns vielleicht gar nicht erst die Idee, uns zu bedanken. Vieles, was wir haben, wird uns gar nicht bewusst oder erst, wenn es uns fehlt. Dazu passt ein Zitat von Richard von Weizsäcker, das ich kürzlich gelesen habe. Nicht behindert zu sein ist ein Verdienst, sondern ein Geschenk. Nicht behindert zu sein, ist kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann. Hin und wieder höre ich vor allem von älteren Geschwistern oder auch von älteren Familienangehörigen, früher, da konnte ich was, da konnte ich schaffen. Da habe ich mir nie Gedanken darum gemacht, wie das sonst gegangen wäre. Aber jetzt, da ich alt bin und es nicht mehr so selbstverständlich geht, da weiß ich, was ich damals gehabt hatte. Und dann wird manchmal auch ergänzt, jetzt danke ich Gott jeden Tag dafür, dass ich wenigstens noch allein zurechtkomme. Meine Großmutter zum Beispiel, ein Beispiel. Im Lukas-Evangelium gibt es auch eine Geschichte, in der Jesus 10 Menschen von ihrer Krankheit heilt. Aber nur ein einziger kommt zurück und spricht seinen Dank aus. Im Lukas 17, die Verse 11 bis 19 steht: Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie blieben in einiger Entfernung stehen und riefen: Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns! Jesus sah sie an und sagte zu ihnen: Geht zu den Priestern und stellt euch ihnen vor. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte, und lobte Gott mit lauter Stimme. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da sagte Jesus, sind denn nicht alle 10 geheilt worden? Wo sind denn die anderen 9? Ist es keinen in den Sinn gekommen, Gott die Ehre zu erweisen, als nur diesen einen, nur diesen Fremden hier? Dann sagte er zu dem Mann, steh auf und geh nach Hause, dein Glaube hat dich gerettet. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Er war gerade in Galiläa, also im Norden von Israel, und wollte nach Jerusalem in den Süden. Und um nach Jerusalem zu kommen, musste er durch Samarien, welches halt zwischen Galiläa und Judäa, was Judäa der Staat, wo denn auch Jerusalem drin ist, musste er durch Samarien durch. Im Grenzgebiet war ein Dorf, in das Jesus und seine Jünger hinein wollten. Kurz vor dem Dorf haben Jesus und seine Gefährten eine Begegnung mit 10 Menschen. Das, was sie gemeinsam hatten, war ihre Krankheit. Sie hatten alle Aussatz. Wahrscheinlich die Leprakrankheit. Ein Umgang mit solchen Menschen wurde vermieden. Sie wurden aus dem Dorf oder aus der Stadtgemeinschaft herausgenommen und ausgesetzt. Deswegen auch Aussatz. Sie wurden herausgenommen, ausgesetzt. Sie mussten außerhalb, mit einem Abstand zu anderen Menschen leben. Und wenn jemand ihnen zu nahe kam, mussten sie unrein, unrein schreien, damit der Kommende auch weiß, dass derjenige krank ist. Und man sollte diesem nicht zu nahe kommen, damit man sich nicht anstecke. Diese Menschen waren unter Quarantäne. Sie wurden isoliert. Informationen gab es nur aus weitem Zuruf und Essen bekamen sie von anderen, vor allem Familienmitgliedern, in dem einfach Essen irgendwo hingestellt worden ist und dass sie sich dann später abholen konnten an dieser Stelle. Ein Kontakt, ein naher Kontakt war nicht möglich. Es verwundert also nicht, dass sie Jesus und seine Truppe, also die Jünger, nicht zu nahe kamen, sondern in einiger Entfernung stehen blieben. Sie blieben in einen Abstand zueinander. Und sie schrien zu Jesus, Jesus, Herr, erbarme dich, unser. Wie sie Jesus erkannten, wissen wir nicht, steht nicht im Text. Vielleicht haben sie von den Dorfbewohnern zugerufen bekommen, dass ein Mann namens Jesus unterwegs ist und er kann Wunder tun. Vielleicht hat einer der 10 auch schon selbst gesehen, was Jesus gemacht hat, kurz bevor er erkrankt ist, kurz bevor er isoliert worden ist. Sie erkannten ihn. Wie, wissen wir nicht. Aber, und sie schrien, erbarme dich unser. Sie flehten ihn an. Und Jesus sah ihre Not und forderte sie auf, zu den Priestern zu gehen, um sich diesen zu zeigen. Um in die Gemeinschaft wieder aufgenommen zu werden. Um wieder ins Dorf hineingehen zu können oder in die Stadt, muss ein als unrein erklärter Mensch wieder als rein bestimmt werden. Das Gesetz schrieb vor, dass der Aussätzige zu den Priestern kommen sollte, damit er untersucht werden konnte. Ob dieser Aussatz, also das Lepra, verschwunden ist, geheilt worden ist oder ob er weiter unter Quarantäne bleiben muss. Mit der Anweisung Jesu, sich den Priestern zu zeigen, war die Zusage verbunden, dass sie bei der Ankunft bei den Priestern von ihnen übel befreit würden. Die Befolgung dieses Gebotes bestätigt ihr Vertrauen auf die darin enthaltene Verheißung, dass sie gesund werden. Die Ausführung der Anweisung wurde belohnt. Denn sobald sie sich auf den Weg machten zu den Priestern, wurden sie gereinigt. Sie wurden geheilt. Nun wird in dieser Geschichte nicht nur Jesu Macht demonstriert, sondern diese Erzählung bekommt auch eine Wendung. Ein Mann bleibt stehen, bemerkt seine Heilung und kehrt zurück. Auf dem Weg zurück lobt er Gott. Und als er Jesus wieder antrifft, dankt er ihm vom Herzen. Und Jesus verwundert sich, denn er hat 10 Menschen geheilt, aber nur einer ist zurückgekommen und hat Gott gelobt. Für den einen, der zurückkam, hat Jesus einen weiteren Zuspruch. Dein Glaube hat dich gerettet. Dabei ist anzumerken, dass der Glaube hier nicht die Heilung bewirkt hat. Es wäre falsch zu meinen, dass mein großer Glaube Heilung schenkt. Nein, die Rettung, die Jesus hier ausspricht, meint keine Heilung, sondern geht viel tiefer. Es ist die Seelenrettung. Die anderen Männer, die nicht zurückkamen, erhielten auch die Reinigung. Sie wurden geheilt, aber nicht errettet. Dieser zweite Teil dieser Erzählung ist der Höhepunkt. Dieser will uns als Leser dieser Geschichte klar machen, dass der Glaube, wenn er nicht von Dankbarkeit begleitet ist, wenn er eindimensional bleibt, nicht authentisch ist. Er bleibt ein Wunderglaube, wird aber kein Heilsglaube. Sein Lobpreis Gottes und der Dank, den er Jesus erweist, lassen erkennen, dass in der Umkehr zu Jesus, weg von diesen ganzen gewohnten Bahnen, die er sonst gegangen wäre, sich etwas ereignet. Die anderen 9 nehmen diesen gewohnten Weg, er nicht. So wie es selbstverständlich weitergegangen wäre, macht er es nicht. Der Dank als solcher, der sich als nicht selbstverständlich erweist, weil 9 von 10 ihn offenbar vergessen haben, gibt Anlass also für eine neue Sichtweise. Der Aussätzige, der Erkrankte, verinnerlicht seine Heilung, verstärkt sein anfängliches Vertrauen, vertieft seinen Glauben und vervollständigt seine Bekehrung. Also Verinnerlichung, Verstärkung, Vertiefung und Vervollständigung. Wenn man sich diese Geschichte noch einmal bildlich vorstellen möchte, dann sieht man, dass vorher ein Abstand gewesen ist. Ich habe das mal aufgezeichnet. Also das war ich, kein Grundschüler. Die 10 waren in einer Distanz zu Jesus, so wie es auch das Gesetz vorgeschrieben hat. Sie mussten in einem Abstand zueinander stehen. Doch im Lob Gottes und im Dank zu Jesus kann der Geheilte ganz nahe kommen. Und zwar ist plötzlich diese Distanz weg. Und es vollzieht sich das, was Gott eigentlich auch will. Eine Beziehung mit dem Menschen haben. Er möchte keine Distanz haben. Er möchte Gemeinschaft. Dem Samariter ist in seiner Heilung das Reich Gottes aufgegangen. Er hat wahrgenommen, dass er in Jesus Gott begegnet ist. Er hat in Jesus das Heil für sich erkannt. Für uns sehe ich diese Verinnerlichung dieses Bildes. Mir widerfährt was, ich halte inne, ich gehe gerade nicht den gewohnten Weg, wie es eigentlich den Erwartungen oder vielleicht auch meinen eigenen Erwartungen entspricht, sondern ich halte kurz an, ich stoppe. Ich schaue auf Gott, auf Jesus und ich lobe und ich danke ihm. Wo begegnen uns im heutigen persönlichen und im alltäglichen Leben dieses Heil? Wo begegnet uns das? Im Alltag. Ein Beispiel hierfür könnte sein, dass ich durch einen Besuch, sei es ein unerwarteter Besuch oder auch vielleicht ein angekündigter Besuch, das richtige Wort zur richtigen Zeit gesagt bekomme. Dieses Wort kann trösten oder ermutigend sein. Egal, wie ich das Wort auch empfinde, im Innehalten, im Aufhören des Selbstverständlichen, kann ich wahrnehmen, im anderen Menschen Gott selbst begegnet zu sein. Und andere Beispiele muss ich gar nicht mehr bringen, weil wir letzten Sonntag genau das gemacht haben. Wir haben während des Gottesdienstes uns besonnen, wofür wir dankbar sein können. Eine gesegnete Ehe, Bewahrung in konfliktreichen Situationen, das Gefühl des Beschenktseins, die gute Genesung nach einer schwierigen Operation. Es waren einige Beispiele, die letzten Sonntag hier genannt wurden und wofür man im Innehalten auch plötzlich Gott Danke sagen konnte. Das Danke sagen als eine Handlung, die uns selbst umso bewusster macht, was uns gegeben ist. Das kann uns helfen, Gottes Heil in unserem Leben auch wirklich wahrzunehmen. Damit wir, wie der Samariter in der Geschichte, umkehren und nicht wie die anderen den gewohnten Weg folgen, ohne dieses Besondere zu erkennen. 10 werden geheilt. Einer bedankt sich. Für die anderen war es auf eine besondere Weise etwas Selbstverständliches vielleicht. Gott hat uns diese Krankheit geschickt, Gott hat uns sie wieder genommen und die 9 gehen ihren üblichen Weg. Sie gehen in den Tempel, um einfach Opfer darzubringen. Und dann geht das Leben einfach selbstverständlich weiter. Weiter ohne diese Krankheit. Der eine aber sieht, hier ist mir etwas Besonderes gegeben worden. Nicht nur Gesundheit, sondern vor allem die Erfahrung, dass Gott ganz nah sein kann. Dass Gott mir ganz nah ist. In diesen Menschen ist mir Gott begegnet. Etwas Neues bricht hier an in der Geschichte Gottes mit diesen Menschen, mit Jesus. Indem er dankt, zeigt er Jesus, dass er das verstanden hat. Wo wir uns bedanken, und sei es zunächst einmal für selbstverständliche Dienstleistung, machen wir klar, ich nehme wahr, dass du etwas für mich getan hast. Und uns selbst wird im Dank umso bewusster, da habe ich etwas bekommen. Dazu habe ich eingangs die alltäglichen Beispiele genommen von Menschen, die uns schon am frühen Morgen ihren Dienst erweisen. Selten denken wir an sie, doch würden wir uns ohne diesen Dienst, ohne den Bäcker und ohne den Busfahrer, da würden wir schon irgendwie aufgucken und uns fragen, wo sind sie denn? Wie aber ist es mit den Selbstverständlichkeiten unserer Religion? Für uns ist der Gedanke an Jesus so normal wie für seine Zeit der Gang zum Tempel. Wenn wir Gottes rettende Nähe ganz persönlich in unserem Leben erfahren, wird es uns dann überhaupt bewusst? Oder gehen wir unseren Weg weiter wie die 9 Geheilten, die gar nicht auf die Idee kamen, Jesus ihren Dank auszusprechen, die nicht umgekehrt sind. So selbstverständlich scheint es uns beispielsweise, wenn wir gesund sind, kommt uns die Idee, Gott zu danken. Umso jünger man ist, umso weniger hat man diesen Gedanken. Ich bin gesund und dafür kann ich danken. Umso älter man wird, umso eher kommt einem dieser Gedanke. Vielleicht sollten wir uns den Dank an Gott ganz bewusst vornehmen, ihn richtig üben, um uns selbst darin bewusst zu machen, was wir geschenkt bekommen haben. Und das wird uns dann auch helfen in belasteten Situationen, wenn es uns schlecht geht, wenn zum Beispiel Gesundheit nicht mehr selbstverständlich ist, sondern schmerzhaft fehlt. Dann hilft uns der eingeübte Dank, auf Gottes heilsvolles Handeln zu vertrauen, das uns im Leid dann auch Stärke gibt und uns auch ein bisschen freier macht. Durch Jesus ist Gott uns nah und das auch in guten, aber auch in schlechten Zeiten. Hoffen wir, dass uns dann Menschen begegnen, durch die wir das auch erfahren können, durch die wir gestärkt werden, durch die Gott spricht zu uns oder auch in Situationen, in die Gott hineinspricht, dass wir das merken. Den Dank an Gott zu üben, sollte uns dann nicht schwerfallen. Wo wir hinschauen, auf das Sehen, was uns im täglichen Leben von Gott geschenkt wird. Vielleicht nicht in diesen banalen Bequemlichkeiten des frühen Morgens, sondern das tägliche Brot, die Gemeinschaft mit anderen Menschen hier in der Gemeinde oder auch mit ganz normalen, alltäglichen Freunden, die trägt und die gibt Hoffnung, Hoffnung auf eine Zukunft. Und dort können wir dann nämlich auch im Innehalten, wenn wir das einüben, dieses Bild nochmal, im Stehenbleiben, im Draufschauen und dann können wir Gott Lob und Dank aussprechen.